2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, der 9. Februar 2026, ja so circa eine Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute gute zwei Tage nach dem 2:1 Heimsieg gegen den VfB Stuttgart. Die Tore erzielten dabei Manos Saliakas in der 35. Minute, Daniel Sinani per Elfmeter in der 55. Minute und Jamie Leveling konnte für den VfB in der 90. auf 1:2 verkürzen. Ja, ich spreche heute wieder mit Sebastian vom Blog Vertikalpass und vom Podcast VfB STR, den ihr ja bereits im VDS-Gespräch kennenlernen durftet. Ja, moin Sebastian.
Ja, moin Michael. Und an der Stelle, ich habe es eben schon mal off-air gesagt, herzlichen Glückwunsch zum verdienten Sieg, dem ersten seit 30 Jahren zu Hause gegen den VfB Stuttgart.
Ja, hatten wir noch drüber gesprochen, ne, im VDS und da hast du das gesagt, 1996 war das. Ja, dann wäre das mein zweiter Stuttgart-Sieg sozusagen jetzt binnen von 30 Jahren gewesen, den ich im Stadion gesehen habe.
Ja, und damals übrigens auch ein 2:1, ne? Torschütze Krasimir Balakow für uns.
Krasimir Balakow, bei uns war es, glaube ich, ein Torschütze, der beide Tore geschossen hat. Ich hatte dann noch ja,
Christian Springer, ich habe es eben nachgeschaut.
Christian Springer im Doppelpack, so. Ja. Genau, okay. Gut. Wir hatten es letzte Woche besprochen, du warst ja nicht mit in Hamburg, hast das Spiel vom Fernseher gesehen, wolltest dir aber so ein bisschen ein paar Stimmen einholen. Ich weiß nicht, wie gut das geklappt hat, aber hast du ein bisschen was von euren Leuten gehört, wie es so war für sie in Hamburg, mal unabhängig auch vom Spiel vielleicht?
Also jetzt grundsätzlich von den Rahmenbedingungen her habe ich jetzt keine Klagen gehört. Ich habe jetzt nur so ein bisschen Stimmung aus dem Block gehört. Und da war es tatsächlich für unsere Fans jetzt, ich glaube, es war das 9. Spiel in 28 Tagen, dann auch bei dem typischen Hamburger Wetter, ähnlich schwierig wie die Mannschaft, sich da nochmal so richtig hochzufahren. Also das habe ich ja schon so ein bisschen mitbekommen. Und der Spielverlauf hat dann sein Übriges getan. Also ich glaube, der Gästeblock war natürlich wieder gefüllt, aber jetzt auch mit dem Spielverlauf geschuldet, war die Stimmung vielleicht auch nicht ganz so geil, wie sie hätte sein können, aber auch die Fans sind halt wirklich geschlaucht. Also Kiel und dann viele sind wieder zurückgefahren nach Stuttgart und dann wieder hoch nach Hamburg. Also da hat man schon gemerkt, diese vielen Spiele, die zehren nicht nur am Team, sondern auch an den Fans.
Ja, vielleicht so eine kleine Parallele auch zu eurem sportlichen Auftritt vielleicht. Ja, ich kann auch nochmal sagen, was ich so mitbekommen habe. Also wir hatten ja auch darauf hingewiesen, dass es halt eine Unterschriftenaktion gibt vom Stadion. Ich glaube, was da generell so ein bisschen missverständlich war, da sollte nicht direkt gegen Olympia quasi Unterschriften gesammelt werden, sondern erst einmal nur, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir haben im, muss ich überlegen, April, Mai eine Abstimmung darüber, ob wir hier Olympia stattfinden lassen möchten oder nicht. Und bei dieser Unterschriftenaktion vom Stadion ging es eigentlich, so habe ich es mir nochmal erklären lassen und so wusste ich es eigentlich auch, weil ich mich ein bisschen tiefer eingelesen hatte, erstmal nur darum, dass man in diesen Wahlunterlagen nicht sozusagen den Pro-Olympia-Leuten 17 Seiten Argumente gibt und der anderen Seite nur eine, sondern dass das ein bisschen ausgewogener ist. Und allein dafür war diese Unterschriftenaktion und ich glaube, das war echt wirklich ein bisschen doof kommuniziert. Ja, die das da eingesammelt haben, also ich bin proaktiv dahin gegangen, um dort zu unterschreiben. Die sagten dann auch, dass sie ja ziemlich viel Ablehnung erhalten haben. Das ist eher ungewöhnlich natürlich bei St. Pauli. Und ja, ich glaube auch, das lag daran, dass es halt nicht so gut kommuniziert war. Also ja, das ist mir aufgefallen. Aufgefallen ist mir, dass es ein bisschen wärmer geworden ist. Also für Hamburger Situation, für Hamburger Verhältnisse auch. Also das Heiligen Geistfeld war noch vor 2-3 Tagen vor dem Spiel, war das eine reine Eisfläche gewesen, das Ganze. Das hat jetzt langsam aufgetaut. Ja, und dann kam es quasi zu meinem nächsten, sozusagen, oder zu meinem ersten richtigen Downer, als ich dann mal in die Aufstellung geguckt habe und sah, oder nicht sah, wer nicht spielte. Das war bei uns Fujita und Pereira Larsch. Und ich habe mich total gewundert. Und ich habe ganz viele Leute gefragt in meinem Umfeld. Mensch, hast du was gehört? Die waren ja eigentlich für den Kader vorgesehen und ja, sollten ja auch spielen. Und keiner wusste was. Und ja, da war bei mir schon irgendwie so richtig die Luft raus. Und ich muss es auch ehrlich sagen, ich hätte keinen Pfifferling auf uns gesetzt am letzten Samstag. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen mit unseren Spielern, mit dem Kader?
Ich habe schon mitbekommen, dass dann bei euch zwei wichtige Leute fehlten und ich habe dann mitbekommen, also du musst vielleicht kurz sagen, Jackson Irvine war zurück in der Startelf, war der zum ersten Mal in diesem Jahr in der Startelf oder ja, hat er vorher schon gespielt?
Ja, das ist ja so eine längere Geschichte. Also eigentlich hieß es mal im Januar schon, der fällt auf unbestimmte Zeit aus. hat halt seine alte Fußverletzung ist wieder aufgebrochen und da hörte sich schon so an, als wenn der die ganze Saison nicht spielen könnte. Und auf einmal, eine Woche später, war er wieder da oder zwei Wochen und wir wussten gar nicht, was da jetzt eigentlich los ist. Also das, was ich so mitbekommen habe und weiß, er wird eigentlich für jedes Spiel quasi, ja, kann man schon sagen, fit gespritzt. Und hat im Prinzip so, hätte der Fuß hält eigentlich so 30 Minuten, vielleicht eine Halbzeit so. Mhm. Und der war garantiert nicht vorgesehen für die Anfangself. Das lag einfach daran, dass Fujita halt nicht da war. Und dass da ja auch, das hat man ja auf der Bank gesehen, da waren Leute, die waren schon seit Monaten nicht mehr im Kader eigentlich und sogar U23 Leute. Und insofern, da mussten, ja, die Elf war das letzte Aufgebot bei uns tatsächlich. Und deswegen ist Jackson reingekommen. Und ich hätte auch viel Geld gewettet, dass der das nie durchhält, diese 90 Minuten. Also da nochmal Chapeau. Hat man auch gesehen bei ihm, wie der sich nachher, also ja, wie der sich reingebissen hat und da gekämpft hat und sich hat nicht quasi auswechseln lassen. Und ja, generell hat ja auch Bessin erst wirklich sehr spät gewechselt, weil halt einfach, ja, niemand mehr auf der Bank war, der jetzt direkt hätte in die erste Elf rutschen können, sage ich mal. Genau, und zudem haben wir halt noch Erik Smit und Hauke Wahl, die jetzt auch schon, ja, so schon seit letzter Woche nicht spielen können. Bei Smit gab es noch so eine Resthoffnung, aber das hat auch nicht mehr geklappt. Also da vielleicht zum nächsten Spiel, dass da vielleicht wieder Leute reinrutschen. Aber ja, das sah ganz doof aus, Pereira Larsch und Fujita mit, ja, muskulären Problemen. Weiß man auch nichts Genaueres, aber insofern kam die Aufstellung dann sozusagen zustande. Ich glaube, bei euch wurde zweimal gewechselt zum Pokalspiel in Kiel, ne?
Genau, und das kam für uns tatsächlich ein bisschen überraschend, dass man nur zweimal wechselt, weil Sebastian Hoeneß ja auch gerne schon mal 9 oder 10 Mal sogar rotiert hatte. Aber tatsächlich hat er eigentlich nur Chabot und Leveling rausgenommen und dafür Jeltsch und Demirovic starten lassen. Und das ist natürlich für uns VfB-Fans dann immer natürlich so ein Diskussionspunkt. Hatten wir jetzt zu wenig Frische auf dem Platz? Warum rotiert er nur zweimal? Wir haben ja noch ein Assignon auf der Bank und ein Schema und ein Buana. Nee, die können doch auch mal spielen und da muss ich gestehen, also mir fehlt da immer komplett der Einblick, also wie sieht die Belastungssteuerung aus, also bei Jeff Chabot wissen wir, dass der nicht jedes Spiel machen kann und vielleicht hat sich auch Sebastian Hoeneß gedacht, okay, jetzt haben wir zum ersten Mal seit dann 3 oder 4 Wochen mal kein Spiel unter der Woche, jetzt kann ich ja die eingespielte Mannschaft nochmal auf den Platz schicken, um dieses letzte Spiel in diesem Block dann auch noch in einer ja, bewährten Elf zu bestreiten und dann hoffentlich 3 Punkte mitzunehmen und jetzt nach einer Niederlage kann man sagen, okay, vielleicht war zu wenig Frische drin, vielleicht hätte er halt öfter rotieren sollen, aber hätte öfter rotiert, wir hätten verloren, hätten wir gesagt, okay, das war zu viel Rotation. Insofern ist es immer schwierig, dann irgendwie drüber zu urteilen, wenn man die Trainingseindrücke nicht kennt, die Daten der Spieler, wie erschöpft die sind, also keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall wollte er ja irgendwie ja Demirovic spielen lassen, in Hamburg geboren, hat auch hinterher erzählt, dass er mit seiner ganzen HSV-Family da war sozusagen, ist dann für die HSV-Family nicht ganz so gut gelaufen, würde ich sagen, am letzten Samstag.
Jo, kann man sagen. Also ich glaube, kein Torschuss irgendwie anbringen können. Also das lief für ihn nicht ganz so gut, aber ich glaube, das gehört auch so zur Story des Spiels, dass einfach viele kleine Entscheidungen, und damit meine ich jetzt nicht schiedrige Entscheidungen, sondern einfach viele kleine Dinge, die auch in diesem Jahr bislang immer zugunsten des VfBs ausgingen, dann jetzt am Samstag einfach auf die andere Seite gekippt sind. Ne? Wie auch die Chance von Demirovic in der 59. in der 59., wo Demirovic halt einen unfassbar guten Pass spielt. Vielleicht reden wir auch nach dem Spiel, hey, geiler Assist, geiles Tor, sonst haben wir von den beiden nichts gesehen, klassische Stürmertypen und so weiter. Aber so sollte es halt nicht kommen. Also, dann kann man im Nachgang sagen, natürlich kein gutes Spiel von ihm. Und jetzt auch ohne diesen Pass zu der Chance, es war sicherlich nicht sein bestes Spiel. Das kann man, glaube ich, so festhalten.
Okay. Wie hast du denn so generell vom Fernseher die erste Halbzeit wahrgenommen? Warst du überrascht irgendwie so, dass ihr gar nicht so richtig in Gang kommen wolltet?
Also ich fand die ersten 10, 15 Minuten vom VfB ganz okay. Also die ist schon, die haben mittlerweile eine gewisse Reife auch erreicht und die machen das schon so, wie das ein, ich sag jetzt mal, Spitzenteam der Bundesliga machen sollte. Die checken erstmal so in den ersten 10 Minuten den Gegner aus. Ne? Die testen ein paar Spielzüge, die machen ein paar Finten, die locken den Gegner mal und gucken mal, gegen wen spielen wir überhaupt. Und das fand ich war okay. Also du etablierst Ballbesitz, du etablierst Kontrolle und du hast ja auch in der 13. Minute, glaube ich, die erste Chance auf unserer Seite durch Chris Führig, wo er dann relativ überraschend auf der rechten Seite auftaucht, am zweiten Pfosten und macht den dann aus spitzen Winkel. Das war jetzt kein keine Riesenchance. Da ist Demirovic auch im Rückraum. Also den kann er anspielen, denke ich. Dann wird es eine größere Chance. Und also bis dahin war ich relativ zufrieden. Also die ersten 15 Minuten gehen für mich komplett klar.
Aber das übrigens auch, muss ich dazu sagen, Nicola, weil sie ist da wirklich saustark halt. Also
mega, ja.
Auf der Linie, beziehungsweise ein paar Meter davor, wenn er halt quasi, wenn der Stürmer auf ihn zukommt, da ist er halt echt überragend, finde ich, halt so in der Bundesliga als Torwart.
Genau, er hat seine Position und der Ball, der kann da eigentlich nicht mehr durchgehen. Ich glaube, Chris versucht da irgendwie den Tunnel, aber der wird nicht funktionieren. Ich denke, er muss da wirklich zurückspielen oder sich was anderes einfallen lassen, vielleicht nochmal den Ball zurücklegen und mit links abschließen, aber so wird der Ball nicht reingehen. Und du hast ja auch dann schon gemerkt, dass St. Pauli Chancen hat, ich glaube in der 10. Minute die erste, und dann denkst du, ja, das ist nur so eine Phase und der VfB, der wird das alles verteidigen. Und dann merkst du aber, okay, die Chancen für euch, die werden immer besser und wir schwimmen eigentlich dann wirklich. Ne? Da muss Maxi Mittelstädt in höchster Not mal verteidigen und dann merkst du, okay, das läuft in die falsche Richtung.
Also was da war, fand ich halt so überraschend für mich halt, dass wir wirklich so oft bei euch vorne auftauchen, auch zum Teil im 16er. Nur leider ist dann ja, sind ja die meisten Schüsse halt immer war irgendwie ein Fuß oder irgendein Körperteil von euch dazwischen irgendwie. Also, ne, das sind dann halt nicht so, wie soll ich sagen, Schüsse auch aus guter Position dann halt auch wahrscheinlich, ne? Und ihr konntet halt super viel wegblocken, finde ich so. Ja, vor allen Dingen auch so in der ersten halben Stunde.
Genau, und da denkst du ja, okay, das ist St. Pauli, die spielen schon ganz ordentlich, aber die haben halt ein Problem bei der Chancenverwertung, aber ihr habt halt relativ viele Chancen, und das wäre mir dann schon, ja, ein Stück weit zu kritisch vor unserem Tor, weil wir da schon, ja, teilweise war das ja nicht mehr organisiert verteidigt, sondern wirklich in letzter Not. Und in der ersten Halbzeit habe ich dann schon gemerkt, so nach den ersten 15 Minuten, okay, auf der einen Seite schafft St. Pauli ganz gut, die Offensivbemühungen vom VfB zu unterbinden. Und auf der anderen Seite schaffen sie es aber auch, gefährlich vor unser Tor zu kommen. Und da war so nach 20, 25 Minuten das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, okay, das könnte heute kein schöner Nachmittag werden.
Ja. Na, ich habe das ja bis dahin sozusagen immer so als Bonus noch quasi mitgenommen. Also ich in meiner normalerweise optimistischen Einstellung war ja nicht sehr optimistisch am Samstag und dachte so, okay, also das ist schon mal, sie lassen sich nicht abschießen sozusagen. Das war wirklich meine, und ich glaube wahrscheinlich auch viele andere, ja, sag ich mal, war das die Meinung. Und da war ich halt einfach nur happy, dass es einfach nur 0-0 steht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, also geht mir ähnlich, aber ich hatte dann schon das Gefühl, dass sich der VfB schwer tun wird, weil du hast schon als VfB-Fan der Mannschaft angemerkt, dass sie einfach nicht so frisch ist und weniger physisch als halt auch wirklich im Kopf. Also da wurden halt Pässe zu ungenau gespielt, da wurden Laufwege nicht gegangen, da wurde sich schon relativ früh auch dann beim Mitspieler beschwert, wenn der Pass nicht ankam, anstatt nach hinten mitzuarbeiten. Also du hast dieser Mannschaft als Kollektiv angemerkt, die ist halt irgendwie nicht auf dem Level, auf dem sie sein sollte.
Ja, hat man auch gemerkt. Ich meine, ja, sonst habt ihr irgendwie im Schnitt über 14 Torschüsse. Diesmal waren es nur 7. Das ist ein erschreckend kleiner Wert für euch. Mhm. Andersrum waren es bei uns, wir hatten 15. Und das ist halt schon Rekord diese Saison mit zwei anderen Spielen zusammen, wo wir 15 hatten. Also, und davon ja aufs Tor 7 zu 3.
Ja, eben.
Ja, und das kennt man gar nicht von euch. Wenn man die letzten 3 Auswärtsspiele gesehen hat in der Bundesliga, habt ihr immer 3 Tore geschossen. Ich glaube, ihr hättet sogar einen neuen Rekord einstellen können oder sogar bekommen können, wenn ihr wieder 3 Tore geschossen hättet. Das gab es wohl noch nie irgendwie so. Habe ich mal irgendwie mit einem halben Auge gelesen letztens. Ja, aber da wart ihr weit entfernt von. Ne?
Oh ja.
Ja, dann kommen wir vielleicht mal zum Tor in der ersten Halbzeit für St. Pauli. Wie hast du das denn gesehen? Wer hat denn da bei euch gepennt? So.
Boah, schwierig. Also wir haben es ja heute, wie gesagt, auch schon besprochen und haben dann mal so rausanalysiert, dass es vielleicht auch ein Spieler ist, der nicht das machen, nicht gemacht hat, was er machen soll und dadurch das ganze Gefüge irgendwie aus der Balance bringt. Aber festhalten kann man ja schon, dass auf einmal unsere komplette Innenverteidigung an der rechten Außenlinie klebt und das Tor entsteht ja durch einen Einwurf für euch, der auch schnell ausgeführt wird und da sind halt viel zu viele Spieler von uns da und dann gelingt natürlich der Pass, ich weiß es gar nicht von wem, zu Jackson Irvine durch 3 VfB-Spieler durch. Dann macht er diesen genialen Hackentrick,
ja.
Und dann ist eigentlich die Situation eigentlich schon, also da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, weil da sind ja 2 St. Pauli-Spieler auf links, die sich, glaube ich, nochmal kurz dann irgendwie besprechen, wer überhaupt den Ball nehmen soll.
Die sich fast über einen Haufen
laufen. Genau. Bisschen, ne? Aber es ist wirklich dieser Pass durch 3 Leute durch, plus die Weitergabe mit der Hacke. Und dann ist eigentlich die Situation schon zum Scheitern verurteilt, aus unserer Sicht. Dann macht es natürlich noch, ich glaube, Sinani in der Mitte richtig, richtig gut gegen Maxi Mittelstädt.
Genau, Pilker gibt den Pass Kameras rein sozusagen. Sinani berührt ihn gar nicht, also blockt ihn, schirmt ihn so ab, den Ball. Der hoppelt dann zu Saliakas halt so, ne? Also das war ja jetzt auch kein gerader Pass oder so. Das war ja schon ein bisschen so mit Zeit auch dahinter, ne?
Genau, aber ihr kommt halt, ne, zu zweit halt wirklich auf der linken Seite durch. Da ist halt von uns niemand mehr. Dann muss halt Stiller da irgendwie aushelfen, versucht noch irgendwie den Pass zu unterbinden, schafft's nicht. Und Maxi Mittelstädt ist ja unser Löwe, unser Bär. Also der geht normalerweise auch in jeden Zweikampf rein. Aber dadurch, dass das dann Sinani so clever macht und gar nicht in den Zweikampf reingeht, sondern den durchlässt, ist dann halt so unfassbar viel freies Feld. Und da kann man sich natürlich fragen, wer muss jetzt mit Saliakas mitgehen? Vielleicht Chris Führig, aber da mutmaßen wir auch, dass es dann wieder taktische Anweisung, dass er weiter vorne postiert bleibt, um halt einen Konter dann einleiten zu können. Ja, und dann kriegt er halt den Ball, also Saliakas, und den macht er ja wahrscheinlich auch in 2 von 10 Fällen genauso rein. Aber auch das wieder so eine Situation, die er halt zugunsten halt von euch kippt und nicht zu uns. Und ist natürlich ein richtig geiles Tor. Also kann
geiles
ich nicht Tor,
sagen. Genau. Also als die Chance entstanden ist, in dem Augenblick dachte ich so, er ist viel zu frei, das kann nicht funktionieren.
genau.
Aber er hat halt auch eine gute Schusstechnik halt so. Ja, so angeschnippelt, so ein bisschen mit dem Außenriss und dann, ja, fliegt er da halt rechts rein, der Ball. Also, ja, totale Ekstase im Stadion. Ja, bei mir natürlich auch irgendwie, weil das wirklich so unerwartet kam. Und ja, das 1-0. Und damit gehen wir ja letztendlich auch in die Pause irgendwie. Und ihr habt zumindest sozusagen so ein bisschen da was erkannt, wo man was wechseln kann. Also Leveling kam dann halt ja rein bei euch zur zweiten Halbzeit, ne? So ein bisschen mehr Dribbling-Gefahr. Wie hast du die Einwechslung wahrgenommen?
Ja, war okay. Also Elchanus ist halt ein unfassbarer Baller, der glaube ich, schon entscheiden kann. Aber der ist halt richtig, richtig gut. Aber in der ersten Halbzeit jetzt am Samstag war er halt richtig schlecht einfach.
Ja, also, der hat doch Afrika-Cup gespielt, ne?
Genau, der Afrika-Cup gespielt, kam danach zurück, hat jetzt nicht mehr so viel gespielt, aber ja, trotzdem, also das war von ihm keine gute Leistung, da war jetzt kaum was in der Statistik, was irgendwie zu seinen Gunsten spricht und auch dieses Lamentieren, wenn ein Pass nicht ankommt und so weiter. Also das ist nicht das Spiel, wo du sowas machen solltest, ne? Da heißt dann, nee, Kopf zwischen die Schultern und nach hinten laufen, hat er nicht gemacht, und dass Sebastian Hoeneß so früh wechselt, ist dann auch schon mal ja, so ein kleines Zeichen Richtung Spieler, nee, das war nicht so gut von dir, aber auch das gebe ich ihm, der ist so jung, das kann mal passieren, aber war dann schon gut, halt einen Jimmy Leveling zu bringen, nicht nur wegen seines Tores, sondern weil er auch einfach ein Spieler ist, der dann deutlich physischer agieren kann. Also ich denke trotzdem, Elchanus ist der beste Neueinkauf für die Saison, den wir haben, weil der bringt Skills mit, deswegen redet auch niemand mehr über Enzo Mio, ne? Weil er einfach richtig ein richtig guter Fußballer ist, aber jetzt die erste Halbzeit am Milan-Tor, das war gar nichts von ihm, und deswegen war der Wechsel auch folgerichtig.
Ja. Ja, Bessin wechselt ja auch eher etwas spät, aber ich hast ja gesehen, wir haben das erste Mal in der 90. Minute gewechselt, also
es gab keinen Grund.
Naja, da waren aber auch schon so viele platt, ne, und da dachte ich schon so, aber er hat ja recht, ich meine, da ist auch nicht viel mehr reinzubringen von der Bank irgendwie so, umso mehr Respekt vor denen, die es da echt durchgezogen haben so lange und auch unter Krämpfen und fast Nasenbeinbruch und so weiter, ja.
Ja, aber das ist tatsächlich auch was Sebastian Hoeneß sagt, der auch selten vor der 60. Minute wechselt. Also warum er so spät wechselt, er sagt halt, er möchte halt das System nicht in Gefahr bringen, ne? Also wenn da irgendwas funktioniert, dann möchte er nicht Frische einwechseln und damit das funktionierende System irgendwie gefährden. Und das kann ich halt schon verstehen. Und ich meine, ihr standet halt defensiv so gut. Wir werden gleich noch kurz über das, klar, über euer Tor und über die Undav-Chance sprechen, aber nach dieser Undav-Chance ist ja bis zum Gegentor nichts mehr passiert. Also da war der VfB, hat keine Torgefahr mehr ausstrahlen können, und das liegt natürlich daran, weil die 11 Leute, die für St. Pauli auf dem Platz waren, so gut gespielt haben, und da würde ich als Trainer auch sagen, also solange ihr noch laufen könnt, wechsle ich euch nicht aus.
Die haben da auch alles in den Ring geworfen, fand ich, also wirklich, und das hat sich auch so, wie soll ich sagen, ich habe auch das Gefühl gehabt, von außen haben alle was in den Ring geworfen, irgendwie, also die Fans, irgendwie, das war so eine Wechselseitigkeit irgendwie so, und das hat sehr gut funktioniert. Ja, was für euch gut funktioniert hätte, wäre ein Pfostenschuss von Jigawa gewesen.
Oh ja.
Ja, wurde da mal eben kurz gefährlich, die ganze Geschichte, ne?
Ja, aber generell fand ich, dass wir gut aus der Halbzeit rausgekommen sind, ja. Weil so vom Fernseher die ersten, es waren leider nur 10 Minuten, aber jetzt gerade die ersten 5 Minuten, 8 Minuten, das sind nicht viele, aber da hat der VfB es ja geschafft, St. Pauli komplett in die eigene Hälfte zu drängen. Also da war nichts mehr mit Offensivbemühungen von euch zu sehen, sondern da habe ich schon gedacht, es waren noch keine Torchancen, aber ich dachte, okay, also die haben schon erkannt, worum es geht und dass sie mehr laufen müssen, mehr investieren müssen, und das sah echt ganz gut aus. Dann hast du dieses Fast-Eigentor und da war ich dann kurz der Meinung, okay, wir könnten jetzt in den nächsten Minuten vielleicht den Ausgleich schaffen, und dann, und das gehört auch zum Spiel, kein Spielglück, dann kommt halt in der 55. halt diese Freak-Situation mit Chris Führig.
Absolute Freak-Situation. Also ich habe sie so wahrgenommen im Stadion. Ich habe das gesehen mit dem Hand, aber ich hätte auch ganz doll darauf geschworen, dass das nicht im 16er war. Und ich war zum ersten Mal oder einer der wenigen Male sehr, sehr froh, dass es ein VAR gibt. Oder ich war überrascht und ich habe immer noch gedacht, die haben das falsch gesehen, wie das so ist. Ich stehe so auf gleicher, oder ich habe meinen Sitzplatz, aber wo alle stehen, auf gleicher Höhe. Und ich hätte gedacht, das war wirklich außerhalb. Aber ja, umso schöner, dass es dann doch drin war irgendwie. Also, und ja, er hat ja auch hinterher ein Interview gegeben, führe ich dazu, und hat dann auch gesagt, dass er das überhaupt nicht irgendwie, er kann sich das selbst nicht erklären, irgendwie so, ne?
Ja, und ich finde es aber schön, dass du einen Handelfmeter hast, über den wir wirklich nicht diskutieren müssen. Also klar, er läuft aus dem Strafraum raus, es ist kein St. Pauli-Spiel in der Nähe, aber trotzdem, also er wechselt mal kurz von Fußball zu Basketball und prellt den Ball da durch den Strafraum, und es ist halt einfach ein klares Handspiel und es ist auch klar innerhalb, und dann müssen wir darüber gar nicht reden. Worüber wir dann vielleicht aus meiner Sicht noch kurz reden müssen, ist halt die Situation in der 28. Minute, als Rasmussen den Ball an die Hand bekommt, weil
stimmt,
ja. Ich finde es im Nachgang, also als ich es gesehen habe, dachte ich, okay, das musst du nicht pfeifen. Aber als ich dann so nach dem Spiel dachte, okay, du pfeifst den Elfer gegen Führig und das Ding mit Rasmussen pfeifst du halt überhaupt nicht, das passt schon wieder nicht mehr. Also innerhalb eines Spiels schon wieder zwei ähnliche Situationen, die du komplett unterschiedlich bewertest, weil auch bei ihm geht die Hand runter, die Hand ist zu weit vom Körper weg, und dann können wir drüber diskutieren, ob es innerhalb oder außerhalb ist, aber da halt gar nicht zu pfeifen, fand ich auch wieder schwierig.
Da muss ich ehrlich sagen, ich habe es im Stadion gar nicht mitbekommen, ich habe es auch nur jetzt nochmal nachgelesen, und soweit ich weiß, habe ich es auch in Zusammenfassung nicht gesehen, also ja, insofern kann ich dazu leider gar nichts sagen irgendwie, ich habe es halt nur gelesen, dass man darüber diskutieren kann so.
Ja, was ich bin ja wirklich auch kein riesiger VAR-Fan. Was ich halt dann wieder skurril fand, ist, dass man wohl das Handspiel von Rasmussen, also Brandt hat es ja auf dem Feld nicht gepfiffen, und dann wurde es per VAR gecheckt, und dann, wenn man es checkt, muss man eigentlich zum Schluss kommen, dass es Handspiel ist, aber da es außerhalb vom Strafraum war, offensichtlich, konnte halt dann der VAR nicht eingreifen. Nicht
eingreifen, das, ja, genau.
Das ist halt auch VAR in a nutshell, ne? Also du unterbrichst das Spiel für eine gewisse Zeit, um das dann zu überprüfen, kommst wahrscheinlich zu dem Schluss, es ist Handspiel, kannst aber keinen Freistoß geben, weil es außerhalb ist.
Also das hat halt Mike heute auch in der Lage erklärt. Und Mike hat heute viele Schiedsrichterentscheidungen in der Lage erklärt.
Es gab viele an diesem Wochenende, ja.
Wo ich so einige Knoten hatte im Gehirn, weil das muss man schon wirklich tief drin sein. Also das als normaler Fan kannst du viele Sachen, also zum Beispiel die Geschichte jetzt mit außerhalb und so weiter und der VAR darf nicht eingreifen. Ja, wusste ich mal, hätte ich es jetzt gewusst, ich weiß es nicht. Also,
ja.
Ich habe heute auch drin sein im Thema, um das immer alles auch von außen als Fan beurteilen zu können, finde ich, ne?
Ich habe auch gestern Leipzig oder Köln gegen Leipzig gesehen,
oh, ja.
Und das Handspiel, und dass es dann davor Abseits gab, dass dann vielleicht passives Abseits war, und habe mir dann heute dann die Argumentation durchgelesen. Und ich, nee, also Fußball war mal so ein schönes, einfaches Spiel, was man auf jedem Dorfbolzplatz irgendwie spielen konnte, und das ist es halt leider nicht mehr. Und ich glaube, wo wir uns wirklich einigen können, also die Schiedsrichter haben am Ende immer recht. Also das ist die Kommunikation, kein Schiedsrichter macht einen Fehler. Und aber auch das nochmal, um das festzuhalten, also der VfB hat das Spiel am Samstag nicht verloren, weil Benjamin Brandt irgendwas nicht so entschieden hat, wie es vielleicht gut gewesen wäre. Also das ist komplett verdient.
Das glaube ich auch nicht. Ne? Genau. 2-0, Handelfmeter reingemacht, dann ist Nani, Nübel, falsche Ecke, klares Ding irgendwie. Ne?
Ja, also wirklich ein berechtigter Elfmeter und dann auch gut verwandelt. Und ja, ich hatte danach halt, also manchmal fühlst du es ja, also wir lagen in dieser Saison ja schon, ich glaube, 2x 0-2 hinten, unter anderem gegen Dortmund, und haben noch einen Punkt geholt. Und da hast du es irgendwie gespürt, da geht noch was. Und also nach dem 0-2 habe ich am Samstag ehrlicherweise nicht mehr so das Gefühl gehabt, dass da noch was geht. Und dennoch hat ja Dennis Undaff dann kurze Zeit später die große Chance,
mit dem
den Anschlusstreffer zu machen. Genau, also der Ball von Stiller auf Demirovic, der leitet halt unfassbar gut weiter. Der Lupfer ist, glaube ich, auch eine richtig gute Idee. Er legt sich dann ganz komisch nochmal mit dem Kopf vor, warum auch immer. Und der Lupfer ist dann technisch jetzt nicht so gut. Und klar, wenn der drin gewesen wäre, dann wäre, glaube ich, nochmal richtig was los gewesen auf VfB-Seite. Aber wir haben es eben ja schon gesagt, also danach kam halt, glaube ich, bis in die späte Schlussphase keine Chance mehr vom VfB. Und ich habe es tatsächlich auch nicht mehr gefühlt. Also ich hatte irgendwie, ja, auch den Eindruck, dass der VfB am Samstag einfach die Energie nicht mehr hat, um sich halt gegen die Widerstände dann zu widersetzen. Mit dem Rückstand, mit dem scheiß Wetter und mit St. Pauli, was halt auch einfach unfassbar gut eingestellt war auf unser Spiel. Was 4-5 Kilometer mehr gelaufen ist, super giftig war, dann der Druck von den Rängen, also das war einfach ein Tag, da ging halt nichts mehr.
Ja, gut, dass du es sagst, Laufleistung waren bei uns so irgendwie 120, sowieso. Ich hätte im Stadion, ich habe ganz oft zu Leuten gesagt, ey, das geht Richtung 130, glaube ich, heute. So kam es mir jedenfalls vor, was
ja, Wahnsinn, ja,
ein Rekord gewesen wäre. Ich war ein bisschen überrascht, dass es so wenig war, weil ich habe das Gefühl, die haben sich echt die Lunge aus dem Hals da gelaufen irgendwie. Ja, also auch mal so Spieler irgendwie so, Ando macht sein 5. Spiel oder so für St. Pauli, ist voll drin, weil wie gut der spielt tatsächlich, was der für ein Kopfball, ich glaube, der hat keinen Kopfball verloren gefühlt irgendwie. Das war, und Pirka auch, also was der da abgespult hat und jetzt auch endlich mal so offensiv halt irgendwie, also eigentlich hat ja Pirka rechts gespielt hinten immer und Oppi links. Saliakas war ganz viele Spiele auf der Bank. Jetzt spielt Saliakas wieder rechts auf seiner angestammten Position und dafür ist halt Pirka auf links. Und ich finde, das ist eine total gute Kombination. Und irgendwie werden die beiden jetzt auch offensiver irgendwie. Und das hilft unserem Spiel. So ist ja auch das 1-0 entstanden zum Beispiel. Also das nochmal so nebenbei. Ihr macht nämlich ja auch noch ein Tor. Und das kam ja echt, naja, Gegentore kommen immer zur Unzeit, aber dann auch diese lange Nachspielzeit mit 6 Minuten, ich bin da fast gestorben im Stadion irgendwie, weil einfach diese Zeit einfach nicht weniger wurde und so weiter. Und ja, schönes Tor von Jamie Lewelinka, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich habe nachgeschaut, es ist jetzt sein 5. Saisontor und so viele hat er noch nie geschossen. Also nicht nur zu diesem Zeitpunkt, sondern auch zum Ende der Saison. Also, und er hat, glaube ich, die meisten tatsächlich in diesem Kalenderjahr geschossen. Also ich hoffe, dass er irgendwie noch zweistellig treffen wird. Nee, also der ist auf jeden Fall totale Bereicherung für den VfB und auch wie er das macht und dass auch Arevalo dann irgendwie in der Vorbereitung dann damit beteiligt ist, seinen ersten Scorer macht. Auch kurz mit der Hand am Ball ist, also auch das wird manchmal abgepfiffen, aber ja, fand ich gut. Aber auch da hatte ich nicht mehr den Eindruck, dass wir diese 6 Minuten noch nutzen können, um den Ausgleich zu erzielen. Also es war wirklich so eins dieser Spiele, wo du wusstest, nee, das wird halt nichts.
Ja, ich habe auf jeden Fall sehr gezittert noch die letzten
8 Minuten.
Und ich glaube, Leveling hatte ja auch seinen richtig großen Auftritt dieses Jahr bei Leverkusen, hat, glaube ich, 4-1 gewonnen. Da hat zwei Tore geschossen.
Zwei Tore. Erste Doppelpack, glaube ich, diesen wahnsinns Distanzschuss. Nein, und das. Klar, also der ist auch ein Typ, der für solche Spiele gemacht ist, dann vielleicht eher als ein älterer Nutz, aber der ist auch noch jung, also auch der wird da reinwachsen, denke ich. Ja, aber trotzdem, ja, es war am Ende dann eine Niederlage, die aus unserer Sicht halt wirklich verdient war, auch wenn man die Expected Goals sich anguckt und so weiter. Das war einfach zu wenig vom VfB.
Das spiegelt sich dieses 2-1 schon ganz
total,
gut. Ja. Wir hatten ja noch ein Tor, was dann leider nicht gezählt hat, auch von Saliakas, irgendwie ein strammer Schuss, aber da war der Ball leider schon in der Vorlage bei Oppi, wollte ich gerade sagen, bei Ritzka im Aus. Aber ja, also da wäre das Stadion komplett weggeflogen. Ist es auch kurz, glaube ich, weggeflogen. Aber ja, genau. Ja, bleibt beim 2-1 und ja, ich habe es auch nach dem Spiel immer noch nicht richtig verstanden, dass wir das einfach gewinnen können, irgendwie so mit so einer Rumpftruppe. Aber ja, umso mehr war die Freude natürlich irgendwie, dass das so gut funktioniert hat. Vielleicht mal so abschließend oder nach dem Spiel, wie geht's denn so bei euch jetzt in den nächsten Wochen weiter eigentlich?
Also einerseits war es natürlich nicht der schlechteste Spieltag, um das erste Ligaspiel 2026 zu verlieren, weil Leverkusen spielt nur unentschieden gegen Mönchengladbach, Hoffenheim verliert gegen die Bayern, Leipzig gewinnt, schmeichelhaft gegen Köln. Und wir bleiben jetzt auf Platz 5, haben 3 Punkte auf Platz 3. 9 Punkte auf Dortmund. Ich glaube, die ersten 2 Plätze kannst du komplett abhaken. Aber Platz 3 ist immer noch in Sichtweite. Und jetzt geht's am Samstag weiter im Topspiel zu Hause gegen Köln. Also da freue ich mich sehr drauf. Ich habe leider wieder keine Gelegenheit, ins Stadion zu gehen. Aber ich freue mich auf das Spiel. Und ich hoffe wirklich, dass der VfB dann all das zeigt, was er jetzt am Samstag in Hamburg nicht zeigen konnte. Wieder Spielfreude, Engagement, Laufbereitschaft, ein bisschen mehr Spielwitz, weil du hast schon gemerkt, die gingen einfach auf dem Zahnfleisch. Also 9 Spiele, 28
ja,
Tage.
Das ist klar. Und also, dann, du hast es ja auch gesagt im Vorwege, ihr habt zwar im Prinzip einen Kader, der 2 gute Mannschaften herstellt, aber irgendwann ist dann auch mal vielleicht ein bisschen Schluss mit der Kraft vielleicht.
Ja, genau. Also mein Podcast-Partner Ricky hat es heute gut gesagt. Es war also so der letzte Freitag, bevor du 3 Wochen Urlaub gehst. Ne? Also du hast halt unfassbar Stress. Das ist das letzte Spiel und das willst du irgendwie noch abrocken. Und ich glaube, das wäre so ein Lernprozess beim VfB, so ein Spiel wie bei euch dann einfach nicht zu verlieren, sondern meinetwegen unentschieden zu spielen. Ne? Also musst du nicht mal gewinnen. Und da muss man halt dran arbeiten. Und genau, du hast gesagt, der Ausblick, genau, und da haben wir bald schon wieder Gelegenheit, weil jetzt geht's ja gegen Köln im Heimspiel. Und jetzt lass mich kurz gucken, weil ist noch ein Spiel dazwischen? Ich glaube nicht. Nee, genau.
Schon ein paar Tage
wir spielen jetzt gegen Köln und dann spielen wir am Donnerstag, den 19.02. in Glasgow gegen Celtic. Wir spielen am Donnerstag, den 26.02. zu Hause gegen Celtic und jetzt zwischen diesen beiden Spielen ist ein Auswärtsspiel, und das wird dich auch interessieren, in Heidenheim.
Genau,
und
da müsst ihr auf jeden Fall gewinnen. Ja. Bei Celtic bin ich mir unsicher, weil da gibt es schon so eine alte Verbundenheit, die leider in den letzten 2 Jahren sehr gelitten hat, aus politischen Gründen. Aber da schlägt doch so ein kleines Herz auf jeden Fall irgendwie für Celtic Glasgow. Und deswegen bin ich mir gerade nicht so sicher, für wen ich da bin.
Ja, also ich glaube, in Glasgow wird es für uns echt schwierig, weil wir gerade in der Europa League auswärts jetzt nicht so brillant performt haben diese Saison. Zu Hause, glaube ich, werden wir das Spiel ziehen, aber du darfst sie halt im Hinspiel nicht gleich versauen. Also deswegen hoffe ich,
dass wir... Ja, das geht schnell bei Celtic. Ne? Ja. Also in dem Stadion kann man sich mal schnell, da haben sich schon ganz andere Mannschaften was versaut halt so. Ne? Also
genau, aber ich hoffe auf so einen gewissen Lernprozess, weil wir auch schon zum Beispiel in Belgrad auch schon klatschen irgendwie kassieren müssen. Also da hoffe ich auf einen gewissen Lernprozess. Genau, aber für mich ist wirklich spannend werden, wie sich der VfB dann zwischen diesen beiden Celtic-Spielen am Sonntag, ist es ein Sonntagsspiel, in Heidenheim dann präsentiert. Ja,
bitte, also, bitte gut präsentieren. Ne? Und alles, was ihr noch an Spielen in der Rückrunde habt gegen Bremen, Wolfsburg und Mainz und Augsburg, bitte auch schön präsentieren, das wäre ganz gut.
Genau, also wir spielen jetzt wirklich Celtic, Heidenheim, Celtic, Wolfsburg, Mainz. Also,
ja, dann noch lieber Celtic die beiden Siege schenken und dafür die anderen Spiele gut angehen. Ne? Ganz ja. Uneigennützig, so.
Also ich merke schon, aber ihr St. Pauli-Fans müsst ihr auf jeden Fall dann also im Februar und im März auf jeden Fall auch Richtung Cannstatt gucken, wie der VfB sich dann so schlägt gegen eure Konkurrenten.
Das machen wir auf jeden Fall, genau. Ja, wir fahren nach Leverkusen am Wochenende wieder mal, letzte Woche Pokal.
Boah, das ist auch blöd, oder?
Ja, ja. Okay. Aber so ein Spiel kann einem ja wirklich Auftrieb vermitteln und ich glaube, da kommen dann auch hoffentlich 2, 3 Stammspieler auch wieder zurück. Ich meine, dass das damit nicht immer gut klappt, haben wir jetzt die Spiele davor gesehen. Also, aber ja, trotzdem ist da eine Hoffnung und insofern hoffe ich, dass da ein bisschen was geht bei der ganzen Geschichte. Ich muss gerade mal überlegen, wer dann zu uns kommt. Ja, klar, Werder Bremen. Also dann haben wir ein Heimspiel halt, wo es auch um viel geht in der jetzigen Situation. Ja, mit denen sind wir ja eigentlich freundschaftlich verbunden, aber da wird es auch um viel gehen halt in dem Spiel auf jeden Fall.
Also ich wollte gerade sagen, im Abstiegskampf gibt's keine Freunde, oder? Ihr habt jetzt 2 Punkte Rückstand auf Bremen und 2 Punkte auf Wolfsburg, also da ist ja wirklich noch alles drin, ne? Also Mainz ist auch jetzt nicht so weit weg, aber seit Urs Fischer und Silas in Mainz sind, glaube ich, da läuft's, ne?
Mainz wurde Urs Fischerisiert, wie ich es immer sage. Und das ist alles nicht schön manchmal, aber das ist schon effizient, irgendwie, was die Mannschaften machen von Urs Fischer, wenn es darum geht, irgendwie so langsam nach oben zu krabbeln. Ne? Gut, Sebastian, dann wünsche ich dir trotzdem ganz viel Erfolg. Du hattest ja gesagt, dass ihr eventuell oder dass du auch in Glasgow sein wirst.
Genau, also die Hoffnung besteht weiterhin. Wir warten da auf Feedback vom VfB, aber die gucken natürlich erstmal, dass sie ihren Stuff sowieso und auch dann die Sponsoren die Flieger irgendwie reinbekommen. Und wenn dann noch irgendwo ganz hinten vielleicht noch 2 Plätze frei sind, dann dürfen wir auch mitfliegen. Und das wäre natürlich total großartig, weil das möchte ich mir wirklich ungern entgehen lassen. Ich war noch nie in Schottland, ich war noch nie in Glasgow, ich war noch nie im Celtic Park, im Paradise. Und wenn ich das irgendwie mitnehmen kann, dann mache ich es auf jeden Fall.
Musst du hin, also sonst fährst du mit dem Fahrrad hin einfach. Also da musst du gewesen sein, irgendwie so. Also ja, okay. Ja, Sebastian, also alles Gute erstmal für die nächsten Spiele und für die restliche Saison. Vielen Dank für die beiden Gespräche, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Ja, schreib mir dann mal bei Gelegenheit, ob du in Glasgow warst.
Ja, das werde ich machen. Und ich wünsche euch wirklich auch nur das Allerbeste im Abstiegskampf, weil ich sehe da unten keine Mannschaft, die ich mir lieber vorstellen würde, dass sie in der ersten Liga bleibt. Also da können ganz, ganz viele gerne absteigen, vor allen Dingen Wolfsburg. Ich hoffe, dass euch die drei Punkte, die wir jetzt dann dagelassen haben und die ihr völlig zu Recht errungen habt, euch helfen jetzt so ein bisschen als Kickstart im Abstiegskampf. Wir haben es heute auch thematisiert, ne? Ihr saht ja gegen die Bayern nicht schlecht aus, gegen Dortmund nicht schlecht aus, gegen Leipzig.
Ja, ich kann es auch nicht mehr hören.
Ich weiß, aber das fehlt ja nie viel, ne? Und ich finde, wenn ich so ein Spiel sehe, halt St. Pauli gegen VfB Stuttgart oder siehst halt Alexander Blessin und Sebastian Hoeneß auf dem Podium, denkst, ey, es gibt schon sehr sympathische Bundesliga-Trainer, die auch ganz empathisch und rational ihre Sachen erklären können. Das ist halt so schön, ja. Und allein deshalb möchte ich, dass ihr in der Liga bleibt und Alexander Blessin ganz lange bei euch bleibt.
Vielen Dank für die schönen Schlussworte, Sebastian.
Ja, sehr gerne.
Ja. Und ich sage jetzt nochmal, wie es hier weitergeht. Wir spielen ja am Samstag in Leverkusen, hatte ich ja schon gesagt. Aber da wir gegen die in letzter Zeit zu viel gespielt haben, wird es kein VDS-Gespräch geben. Aber darauf die Woche, nächste Woche gibt es das NDS-Gespräch mit Jutta. Und wir hören uns dann Anfang März wieder, wenn wir zu Hause gegen Eintracht Frankfurt spielen werden. Bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.